NDR Radio Niedersachsen. Literatur um 8 mit Michael Erlhoff.
Guten Abend, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Heute wird von einem Schriftsteller die Rede sein, der 1895 geboren wurde, in Hannover das Gymnasium besuchte, Notabitur ablegte, gern zur Fremdenlegion wollte und sich freiwillig in den Ersten Weltkrieg begab. Alfred Krowoza berichtet über den Schriftsteller Ernst Jünger.
Es gibt Autoren, Dichter, Schriftsteller, Theoretiker, die eine intime Beziehung zu einem Lebensalter haben und deren Wirkung und Faszination letzten Endes in dieser Beziehung besteht. Ihre volle Wirkung entfalten diese Autoren nur, wenn man ihnen geistig in diesem Lebensalter begegnet. Und wer andererseits ihre auf jenen Zusammenhang gegründete Wirkung in einer ganz anderen Phase seines Lebens erfährt, wird mit Sicherheit in jenem Lebensalter eine starke charakterologische Fixierung aufweisen. Ernst Jünger, so scheint mir, hat diese intime Beziehung zur Pubertät, nicht zur Jugend schlechthin und auch nicht zur Adoleszenz. Man kann diese Behauptung wagen, ohne sich dem Verdacht der Naturalisierung historischer Phänomene auszusetzen, weil eben unsere Kultur bzw. eine Epoche unserer Kultur für die Pubertät ganz bestimmte Aufgaben, Bedeutungen und Konflikte bereithält. Ein kulturell signifikanter Grundzug der Pubertät besteht im Widerspruch zwischen ihrer ziellosen Aufgeregtheit und dem Wunsch nach Abgeklärtheit und Souveränität. Dieser Widerspruch bezeichnet unzweifelhaft Pole der jüngerschen Vorstellungswelt.
In Stahlgewittern, der Titel seines ersten Buches von 1920, erweist sich, so der Wortlaut eines weiteren Titels, der Kampf als inneres Erlebnis, 1922. Und Feuer und Blut, 1926 schließlich, das sind die Begleiterscheinungen der totalen Mobilmachung, in der Jünger das charakteristische Merkmal unserer Epoche sieht. Dagegen steht der zu einer geistigen Haltung stilisierte Waldgang, 1951, der aus der Verworrenheit der Zeitgeschichte herausführen soll, das Tagebuch eines Inselfrühlings auf Rhodos oder das reich illustrierte Sanduhrbuch 1954.
Gegen diese Charakterisierung ließe sich einwenden, dass sie Bücher aus unterschiedlichen Lebensphasen des Autors zitiert. Andererseits ist sich die überwiegende Anzahl der Kommentatoren darin einig, dass es in Jüngers Werk und Denken keine Entwicklung gibt, allenfalls eine sukzessive Entfaltung je schon vorhandener Dispositionen. Anziehend für den Pubertierenden wie Ausdruck der pubertären Position ist die Vorstellung, über einen geheimen Schlüssel zum Verständnis von Zusammenhängen zu verfügen, wie Jünger ihn in der Magie zu besitzen glaubt.
Dort, wo die Gedanken die Bilder entspringen, sind die Geister versammelt. Sie wittern, dass Blut gespendet wird. Die Erde wird vom Geist geführt. Das ist eine Wahrheit, die stets ihr Gewicht behält. So zählt das Amt des Autors zu den höchsten dieser Welt. Wenn er das Wort verwandelt, umdrängen ihn die Geister, die stets nach solcher Spende hungrig sind. Doch sind die unteren, noch dunklen Ränge der Wortbeherrschung magischer Natur. Magie wird immer beim Worte bleiben müssen, wenn es wirken soll. Nur muss sie in die Tiefe, unter die Krypta versenkt werden. Auf ihr erhebt sich das Gewölbe der Sprache wie Dome auf dem antiken Heroon.
Mit Bedacht habe ich diese spätere Stelle aus den Strahlungen genannten Kriegstagebüchern des Zweiten Weltkrieges ausgewählt. Sie zeugt von einem gleichsam sublimierten und in ihrer Bedeutsamkeit trotzdem ungebrochenem Verständnis von Magie. Darüber hinaus ist die Sequenz Geist, Amt, Wort, Magie höchst charakteristisch. Der Wunsch nach dem Besitz eines geheimen Schlüssels ist ein die Entwicklungsphase der Pubertät kennzeichnender Durchbruch primitiver kindlicher Omnipotenzfantasien und signalisiert gleichzeitig das legitime Bedürfnis nach Ordnung einer Welt, die sich dem Pubertierenden als chaotisch darstellt. Ist sie doch die Welt der Erwachsenen in der Perspektive dessen, der sich im Prozess der Initiation befindet. Jüngers Rebellion, seine Verachtung der bürgerlichen Welt, sein Aufstand gegen die Ordnung der Futtertröge und die Herrschaft der Gemütlichkeit ist zutiefst der pubertären Position verbunden. Ein weiteres kommt dem pubertären Identifikations- und Orientierungsbedürfnis entgegen. Die, heute würde ich sagen, vermeintliche Präzision seines Denkens, seines Stils und seiner Sprache. Diese Sprache erinnert fast genauso häufig an den Kommandoton des militärischen Vorgesetzten und, vielleicht nicht einmal zufällig, an den knappen Berichtston des Untergebenen, wie sie den Anspruch erhebt, eine gültige Formulierung vorzuweisen. Nehmen wir ein für den Testzweck willkürlich herausgegriffenes Beispiel. Unter dem 16. Juli 1942 notiert Jünger in den Strahlungen.
Vor mir auf meinem Tische 5 Gladiolen in einer Vase, 3 weiße, eine hell und eine lachsrote. Die Gladiolen neigen zu Farben, die destillierten Charakter tragen, und hinter der Leuchtkraft ihrer rein ausgezogenen Tuschen tritt der Lebensstoff der Blüte fast zurück. Daher denn auch, wie gegenüber jeder reinen und allzu reinen Prägung, ein Gefühl der Leere und Langeweile, das sich beim Anblick dieser Blumen schwer vermeiden lässt. Doch regen insbesondere ihre weißen Arten auch theologische Fragen an.
Neben häufig registrierten Stileigentümlichkeiten wie Vorherrschen der Parataxe, fehlendes Zeitwort, betonter Satzschluss, imponiert an dieser Stelle ein Unbehagen, das sich häufig als Reaktion auf erschlichene Bedeutsamkeit einstellt. Man meint, einen leichten Ogu von Albernheit zu verspüren und ist sich nicht ganz sicher, ob man nicht doch eine Imitation vor sich hat. Jüngers Welt ist eine menschenleere Welt, die wie ein Produkt der Angst des Pubertierenden vor sich selber, dem eigenen und dem fremden Geschlecht anmutet. Soziale Phänomene werden als etwas eigentümlich Geronnenes in dieser vordergründig auf Klarheit, Sichtbarkeit und Linie angelegten Welt aufgefasst, bei der vielleicht aufschlussreicher ist, was sie ausschließt und abwehrt, als das, was sie zeigt. Menschen sind, wenn sie auftauchen, Repräsentanten von Kasten, wie er es nennt. Der Arbeiter, der Krieger, der Händler, der Schreiber. Der Singular scheint wortmagisch eine Verbindung zu archaischen, dem historischen Wechsel enthobenen Strukturen verbürgen zu müssen, während er gleichzeitig eine Konkretions- und Massenfurcht offenbart. Ein Kommentator schreibt über das Liebespaar aus dem utopischen Roman Heliopolis von 1949.
Das sind keine lebendigen Menschen, sondern Wesen, die einem sehr fern gerückt sind. Puppen eines Marionettentheaters, deren gleich stilisierte Texte von einem und demselben Sprecher gesprochen werden. Sie lassen einen kalt.
Eine selbstständige Untersuchung wäre Jüngers Bild der Frau wert. Ich bin überzeugt, dass sich an den Zügen, die dieses Bild trägt, besonders eindrucksvoll die Affinität dieses Autors zur Pubertät darstellen ließe. Es heißt in der faszinierenden Sammlung kurzer Prosa Das abenteuerliche Herz, deren erste Fassung 1929, deren zweite 1938 erschien.
So empfindet der Mann, wenn er gewisse Läden wie etwa den Gemüseladen betritt, bereits einen ganz leisen Anflug des Ungehörigen, wie überall, wo er Gebiete berührt, auf denen die Frau regiert. Derartige Geschäfte, Höker-Geschäfte, findet man hier in den alten Gassen in großer Zahl. Und es ist fast stets die Frau, die in ihnen verkauft. Wenn man diese Läden betritt, hat man sogleich das Gefühl, dass man als Fremdling erscheint. Auch stört man da meist eine Gruppe von Frauen, die in vertrauten Verhandlungen begriffen sind. Es ist die Fama, die an solchen Orten entsteht, das weibliche Gegenstück zur Zeitung und zur Politik. Man spürt ohne weiteres, dass hier die Angelegenheiten ungleich feiner, treffender und verborgener behandelt werden als beim politischen Gespräch. Vor allem wird man die Phrase vermissen. Die Bemerkung zielt nie auf den allgemeinen Begriff, sondern durchaus auf die Person und auf das Detail. Der Laden wird gern in die Tiefe verlegt, in die Kellerräume. Der Umfang der Fenster ist gering, auch das Schaufenster ist meist klein und die Gegenstände sind flüchtig ausgebreitet wie auf einem Feldaltar. Der vorherrschende Geruch ist der starke, den Cerealien entströmende Erdgeruch. Die hölzernen Geräte überwiegen die eisernen, das Messer wird selten verwandt. Welcher Unterschied, wenn man dagegen einen Schlachterladen betritt?
Was sich allerdings mit den Ansprüchen der Pubertät und der Affinität unseres Autors zu ihr schlecht zu vertragen scheint, ist ein Zug an Jünger, den ich unverblümt Opportunismus nenne. Seine Kommentatoren haben ihn mit Umkehr, Rückzug von der Vita Activa, Entschluss zur Vita Contemplativa, ursprüngliche Triebdisposition und so weiter sehr unzulänglich, wie ich meine, zu bezeichnen versucht. Er tritt deutlich an Jüngers politischer Biografie hervor und der Begriff Opportunismus soll ausdrücklich auf die politische Sphäre verweisen. Es wäre mit Sicherheit eine reizvolle Aufgabe, diesen Opportunismus auch auf der Ebene seiner literarisch-essayistischen Produktionen zu verfolgen. Angesichts dieser Biografie wird der im Nahkampf bewährte, Stoßtrupps führende, 14-mal Verwundete, mit der höchsten Tapferkeitsmedaille des Ersten Weltkrieges, dem Pour le Mérite, dekorierte Jünger zur mythischen Vorgeschichte. Ich will versuchen, in der Schilderung einer marginalen Szene plausibel zu machen, was ausführlicher lebensgeschichtlicher Rekonstruktion bedürfte.
Alexander Mitscherlich berichtet in seiner Autobiografie Ein Leben für die Psychoanalyse, wie er in seiner Berliner Studienzeit zu Beginn der 30er Jahre Kontakt zu Jünger fand, wie dieser offenbar um seine Zuneigung warb und für ihn eine kurze Zeit lang ein politisch-literarischer Mentor wurde. Folgendermaßen schildert er ein gemeinsames Erlebnis. An einem Nachmittag entwickelte sich in Berlin-Neukölln eine veritable Straßenschlacht. Panzerwagen der Polizei wurden eingesetzt und es wurde mit Maschinengewehren in die Luft gepulvert. Ich war mit Ernst Jünger und Friedrich Georg Jünger zum Schauplatz gekommen und war drauf und dran, mich unter die Kämpfer zu mischen, als ich beim Nahen eines Panzerwagens sah, wie Ernst Jünger mit großer Behendigkeit von der Straße verschwand und in einem Hausflur Deckung suchte. Das passte nicht zum Pour le Mérite. Ich begann Ernst Jünger zu verachten. Deckung vor der Polizei im Hausflur suchen, das konnte ich auch allein. Jedenfalls meinte ich das. Für die Torheit meiner Reaktion hatte ich damals noch kein Verständnis. Natürlich war Ernst Jünger als Grabenkämpfer des Weltkriegs erfahren, auch auf paramilitärische Straßenschlachten vorbereiteter als ich, und es war sicher wenig zweckmäßig, sich von der Polizei erschießen zu lassen. Ich aber sah eben den legendären Mann vor mir, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs ohne Deckung zu suchen, wie von magischer Hand gelenkt, aufstand und unversehrt blieb. Es dauerte noch eine Weile, bis ich von Schwärmereien dieser Art ließ.
Etwas von dieser Enttäuschung, wenn nicht Verachtung, die der junge Mitscherlich empfand, wenn er sie auch rückblickend selbstkritisch analysiert, empfindet man selber angesichts zentraler lebensgeschichtlicher, wie im Werk greifbarer Wahrheiten, Unentschiedenheiten und Zweideutigkeiten. Die von den Nazis als Ehrung intendierte Berufung in die Dichterakademie lehnt er mit Argumenten ab, die sowohl als Zustimmung wie Ablehnung des neuen Regimes gewertet werden konnten und, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, auch wurden. Ab 1942 leitet er beim deutschen Oberkommando in Paris die Postzensur der Soldaten. Von diesem Zeitpunkt an hat er ständigen Kontakt zum Pariser Sektor der 20. Juli-Bewegung, bleibt aber inaktiv, sodass er nach dem missglückten Attentat auf Hitler nur wegen Wehrunwürdigkeit in sein Heimatdomizil, das Pfarrhaus von Kirchhorst bei Hannover, entlassen wird, wo er sein Kriegstagebuch fortsetzt und im Warmbüchener Moor subtilen Jagden auf Insekten frönt. Außerdem übernimmt er dort, bis Kriegsende, das Kommando über den Volkssturm.
Zweideutig, so steht es in einem Kommentar, ist selbst noch diese letzte Kriegsepisode. Nach Jüngers eigenem Zeugnis wurden in meinem Bezirk keine weißen Fahnen gehisst. So steht es in einem Brief an die Deutsche Soldatenzeitung vom 9. Mai 1960. Nach dem Zeugnis anderer, so insbesondere dem Zeugnis seiner Frau, schickte er eine Volkssturmeinheit schon bald nach Hause.
Unangreifbar allerdings, jedenfalls für mich, bleibt der Eindruck der schon erwähnten Sammlung von Träumen, Kurzgeschichten, Szenen mit dem Titel »Das abenteuerliche Herz« im literarischen Genre Blochs Spuren verwandt und wie diese eine ästhetisch verdichtete Interlinearversion zum essayistischen Werk. Und in dieser Kurzprosa aufscheinender Einsichten blieben für mich nicht nur unangreifbar, was das im Bernstein eingeschlossene Insekt auch sein mag, sondern bestätigten sich mit fortschreitender Aneignung. Unter dem Titel »Grausame Bücher« lesen wir etwa:
»Die Philosophie im Boudoir des Marquis de Sade, seit über 100 Jahren in verbotenen Drucken verbreitet, enthält Dinge, die man sonst als Gegenstand der Feder nicht kennt. Sie entspringt einem Geist, der über seinen Rousseau mit Konsequenz hinausgelesen hat. Das Ganze liest sich beängstigend, und zwar weniger wegen der Schrecknisse als wegen der vollkommenen Sicherheit, mit welcher der Geheimvertrag, der zwischen den Menschen besteht, durchbrochen wird.«
Diese Einsicht wird 1,5 Jahrzehnte später zur essentiellen Eingangsüberlegung der Dialektik der Aufklärung werden.
Das war Literatur um 8. Alfred Krowoza beschrieb Ernst Jünger, und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.